Sehr schön. Also erstes Codewort einmal notieren und weiter geht's. Ich würde sagen, wir kommen auch direkt zum Journal Club, oder?
Unbedingt.
Ja, also ich habe eine Studie. Ich habe sie ja ein bisschen Captain Obvious-Studie getauft. Ich stelle sie euch vor. Und zwar ist das ein Clinical Paper. The Impact of Time-to-Defibrillation on Return of Spontaneous Circulation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest Patients with Recurrent Shockable Rhythms.
Awad et al. Dana länger geübt jetzt, diese Ansage.
Resuscitation, kürzlich erschienen. Nee, in der Tat nicht. Eigentlich, wenn ich nicht so aufgeregt bin wie sonst manchmal im Podcast, kann ich ganz gut Englisch. Übrigens, Johannes, ja, wo wir gerade da sind, ich habe hier noch so einen Sprachkommentar und den schneide ich euch jetzt mal ganz kurz hier rein.
Hallo ihr Lieben, hier ist Anna. Ich wollte nur mal kurz sagen, dass Dana Efficacy sehr richtig ausgesprochen hat.
So, Johannes!
Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Efficacy und Efficiency. Das sind so unterschiedliche Dinge. Nicht, dass ihr euch, dass ich sie euch jetzt erklären könnte, aber das sind zwei unterschiedliche Wörter und sie hat es richtig ausgesprochen.
Ha! Und das werden wir als Sprachnachricht von Anna, nicht genau diese Sprachnachricht, aber eine andere, in den nächsten Podcast reinschneiden. Das glaubt ihr aber. Und da Johannes diesen Audiokommentar in der Gruppe offensichtlich übersehen hatte, musste er mir natürlich retrospektiv noch eine kleine Anmerkung dazu schicken. Also hört auch da nochmal schnell rein.
Ja, das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Anna hat natürlich recht, es gibt einen Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Aber dafür kann ich den Unterschied erklären. Effizienz bedeutet, dass man die Ressourcen möglichst gut einsetzt, die einem zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel in seiner Arbeitszeit mit der gegebenen Zeit möglichst viel erreicht in der Patientenversorgung. Das ist Effizienz. Effektivität gleichzeitig bedeutet hingegen, dass man zum Beispiel ein übergeordnetes Ziel, zum Beispiel das Ziel, möglichst viele Herzklappen dieses Jahr zu operieren, also das übergeordnete strategische Ziel auch erreicht. Das ist dann effektiv. Ich hoffe, das hat man verstanden. Und trotzdem, Anna, vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Und Dana, es tut mir unendlich leid, dass ich mich auch einmal geirrt habe.
So. Wenn man das so sagt, stimmt's ja auch. Aber da muss man ja auch erstmal drüber reden, nachdenken.
ja, rede ich jetzt nur raus. Okay, ich komme mal zu der Studie zurück. Also Zusammenfassung. Zielsetzung dieser ganzen Studie war, dass man den optimalen Zeitpunkt für wiederkehrende Defibrillationsversuche bei PatientInnen mit außerklinischem Herz-Kreislauf-Stillstand und rezidivierendem Kammerflimmern oder VT bestimmen soll, weil der halt irgendwie unklar ist. Und in dieser Studie wurde dann der Zusammenhang zwischen der Dauer von Kammerflimmern und VT und der Rückkehr eines Spontankreislaufs bei OHCA-PatientInnen mit rezivierendem, schockbaren Rhythmus untersucht. Und zwar zu den Daten. Das Ganze wurde ausgewertet im Salt Lake City Fire Department und im Zeitraum von 2012 bis 2023. Und was sie im Übrigen da schon machen, ist Echtzeit-Rhythmusanalysen unter laufender Herz-Thorax-Kompression. In den USA im Übrigen schon seit 2011 eingeführt. Das Ganze müsste eigentlich die See-Through-CPR von Zoll sein, die dort verwenden. Mhm. Und das Ganze können wir leider mit unseren Corpuls-Geräten nicht, obwohl ich die Corpuls-Geräte sehr toll finde, aber das wäre eine Sache mit Realtime-Filtern, was sie auf jeden Fall, was halt cool wäre. Ja. Generell haben die lokalen Protokolle unter dieser Reanimation auch zugelassen, dass wenn man ein frühzeitiges Rezidiv gesehen hat unter Herz-Thorax-Kompression, also Rezidiv vom Kammerflimmern oder der PVT, dass man dann auch eine zwischenzeitliche Defibrillation macht, entgegen der hiesigen Empfehlung, 2 Minuten stumpf weiterzudrücken und dann die Rhythmusanalyse erstmal durchzuführen. Mhm. Dann haben sie die Patientinnen eingeschlossen, bei denen 4 oder 5 Episoden von Kammerflimmern oder PVT-Rhythmen auftraten und diese dann mit Hilfe einer Generalized Estimating Equation Regressionsanalyse untersucht, um den Zusammenhang zwischen des Kammerflimmerns bzw. PVT-Dauer und der rezidivierenden Defibrillation und dem Rückkehr zum Spontankreislauf zu untersuchen. Insgesamt haben sie 622 geeignete Schocks gefunden und diese dann auch analysiert und die zeigten, dass PatientInnen, die eine signifikant kürzere mediane Zeit von Kammerflimmern bzw. PVT-Dauer hatten, auch insgesamt mehr ROSC aufgewiesen haben. Im Vergleich dazu haben PatientInnen mit längerer Zeit bis zur Defibrillation weniger häufig ROSC erreicht. Die unterschiedlichen Zeitdauern waren im Median 0,83 Minuten versus 1,2 Minuten mit einem P von 0,004. Eine bereinigte Analyse der PatientInnen mit diesen vier Episoden, also N gleich 142, ergab, dass eine längere Dauer mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit des Erreichens von ROSC, also insgesamt, verbunden war. Und insgesamt war es so, jede einminütige Verzögerung der Defibrillation während des Herzstillstandes verringerte die Wahrscheinlichkeit in dieser Studie, dass ein ROSC erreicht wird, um 19%. Eine Minute, 19%. Finde ich krass, ehrlich gesagt. Genau. Und insgesamt unterstreicht das dann vielleicht auch als Schlussfolgerung die Bedeutung der Verkürzung der Zeit bis zum Schock bei der Behandlung von wiederkehrendem Kammerflimmern oder PVT. Und irgendwie legen die Ereignisse auch nahe, dass man diese derzeitige Empfehlung von 2-Minuten-Intervallen für die Rhythmuskontrolle und die Schockabgabe vielleicht nochmal neu bewerten muss in dem Verlauf. Jetzt ist das natürlich auch genau das Thema meiner Doktorarbeit, muss man sagen, weil wir uns ja genau dieses 2-Minuten-Intervall auch angeschaut haben. Und im Endeffekt hatten ja sehr, sehr viele auch in diesen 2 Minuten ein Rezidiv. Und ja, zwar über 70%. Und auch das legt es ja irgendwie nahe. Klar, es war eine retrospektive Auswertung. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, es gab da ja mal so eine Studie von Spies et al. Also wir packen euch beide Studien auch nochmal in die Shownotes. Auch meine. Ich finde es irgendwie interessant, dass das jetzt so ein bisschen mehr aufs Tableau kommt und bin gespannt, was sie im Verlauf mit den nächsten Reanimationsguidelines und wenn ich mich nicht irre, also ich weiß jetzt nicht, ob sie, weil sie 21 ja die letzten rausgebracht haben und normalerweise wären die 20 dran gewesen, ob sie jetzt 26 machen, entschuldigt meine Kurzatmigkeit, oder ob sie dann 25 machen und den Rhythmus so beibehalten in den 5er-Jahren. Weißt du was darüber?
Nein, weiß ich nicht. Hat mich auch noch keiner nach meiner Meinung zu gefragt. Falls doch.
Herr Pott, wie sehen Sie das? Sollen wir das 25 machen?
You are warmly welcome to send me an email.
Ja, genau. Also ich finde diese Studie, wenn man nicht so lange Kammerflimmern belässt, sind die ROSC-Daten besser. Irgendwie ein bisschen Captain Obvious, weil wir ja, ja eigentlich wissen, dass ein frühzeitiges Defibrillieren auch generell bei Kammerflimmern irgendwie wichtig ist. Ich möchte aber nochmal betonen, dass wenn man einen AED benutzen muss, dass dann die Daten bei Laien deutlich schlechter sind mit AED, weil sie den erst holen müssen und dann die Herzdruckmassage zum Teil vernachlässigt wird. Und das ist das Problem. Wenn du mehrere Helfer hast und jemand durchgängig drücken kann, und zwar eine gute Thoraxkompression, am besten so, dass sich 2 Minuten alle Leute abwechseln können, dann kann jemand den AED holen und dann ist es perfekt, wenn du einen AED hast. Aber wenn du halt den Patienten alleine lassen musst, dann ist der AED im Zweifel nicht so viel wert, weil du halt weniger Kreislaufzirkulation machst. Genau. Und das mit der See-Through-CPR würde ich mir wirklich auch für den europäischen Raum wünschen.
Mal gucken, was noch kommt.
Das war schon meine erste Studie. Relativ kurz und knapp.
Ich mache auch genauso kurz und knapp weiter tatsächlich. Und zwar ist meine Studie, oder die Studie Nummer 2, Development of Clinically Validated Artificial Intelligent Model for Detecting ST Segmentation Elevation Myocardial Infarction, Annals of Emergency Medicine, Juli 2024. Also, es geht tatsächlich um KI. Und zwar kann die KI besser ein STEMI erkennen als der Mensch. Das ist jetzt ja, also kommt sicherlich darauf an, erstmal, wie man fragen würde. Also so einen alten kardiologischen Oberarzt, der würde sagen, da gehen wir mit so einem Scheiß jetzt hier weg. Aber deshalb haben wir die Studie, oder nicht wir, aber deshalb haben die Kollegen in Korea ja diese Studie gemacht. Und die haben sich, haben ein KI-Modell anhand von 15.641 EKGs trainiert. Also das ist eine erstaunlich hohe Zahl. Die haben den halt, also vorher haben sich 2 Kardiologen die EKGs angeguckt und haben gesagt, ja, das ist ein STEMI oder es ist ein Nicht-STEMI. Sie haben jetzt nicht OMI-Kriterien und so angewandt, sondern einfach nur relativ simpel STEMI oder Nicht-STEMI und das dann eingegeben. Und dann hat man die EKGs oder andere EKGs drei Assistenzärzten gegeben und die KI darauf gesetzt. Und tatsächlich ist es so, dass die KI deutlich besser ist in der Interpretation der EKGs. Und zwar mit einer Treffergenauigkeit von 92,1% ein STEMI zu erkennen versus 79,6% bei den Assistenzärzten.
Das ist schon krass.
Das ist schon krass.
Ja.
Die Sensitivität lag bei 95,4% versus 81,1% und Spezifität von 91,8% versus 77,4%. Dann hat man das Ganze noch verglichen mit anderen schon bestehenden EKG-Computeralgorithmen, die es schon gibt. Und das ist ganz spannend, dass dieses KI-Modell hatte zwar eine geringere Spezifität, aber eine deutlich, deutlich besser verbesserte Sensitivität. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, den STEMI zu erkennen, wer der Patient wirklich einen hatte, war im Vergleich zu anderen Modellen war 95% versus 60%. Das ist schon richtig krass. Also
das sind enorme Zahlen, ne?
Ja, also 95 versus 60. Richtig, richtig gut. Man kann sich jetzt überlegen, ich finde, EKG ist ja ein relativ dynamisches Verfahren und auch sehr artefaktabhängig. Und wenn die KI da schon so gut ist, wie gut wird sie dann erst sein bei radiologischen Befunden zum Beispiel? Also ist einfach meine Interpretation. Nichtsdestotrotz hat diese Studie natürlich Einschränkungen, ne? Also die Daten stimmen eigentlich, also nur ein Land, also Single Center. Dem Äquivalente, habe ich schon gesagt, hat man nicht mit einbezogen. Also die Hochrisiko-EKG, Shark Sign und was weiß ich alles ist da nicht mit drin.
Das ist schade, weil genau dafür würde ich es mir wünschen.
Ja, sehe ich genauso. Und ist ganz spannend. Tatsächlich kann man sagen, also man hat die KI ja nur, in Anführungszeichen, getestet gegen Assistenzärzte der Inneren im zweiten Jahr und nicht gegen Fachärzte beziehungsweise jetzt den kardiologischen
Oder
Oberarzt.
Oder Kardiologen. Ne? Ja,
genau.
Das wäre auch spannend.
Da muss man jetzt sich so ein bisschen dann fragen, ja, okay, ich denke, das ist wie immer sehr biasabhängig. Man müsste das noch mit deutlich größer nochmal wiederholen und andere Expertinnen und Experten mit zur Anwendung bringen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, naja, ist vielleicht auch realistisch, ne? Also im Dienstbetrieb.
Wer ist halt in der Notaufnahme?
Genau. Also da guckt nicht sofort der Oberarzt aufs EKG, sondern primär ja erstmal. Ein Weiterbildungsassistent, oft genug, zumindest in Deutschland.
Und die rotieren ja gar nicht so spät auch in die Notaufnahme, wenn ich das jetzt mal so von meinen Kollegen.
Ja, das ist überall, überlege. Wo ich bisher tätig war, auch so.
Ja.
Und da muss man sich dann schon fragen, ist es vielleicht ganz gut, zumindest eine KI-Unterstützung zu haben, die auch gut ist und nicht diese Analyse vom Korpuls, der sagt, ist demi möglich. Bei jedem Blockbild. Also, ne?
Ich habe, ehrlich gesagt, haben wir die bei uns im Rettungsdienst gar nicht mit installiert, diese Selbstauswertungsgedönsel. Ich sehe das immer nur dann, wenn ich zum Beispiel mit den Johannitern fahre. Also bei beim Kreuz gibt es es nicht. Glaube ich vielleicht jetzt schon, weiß ich nicht. Und bei den Johannitern dann schon. Und ich denke immer so, was steht da hinten irgendwie für ein Quatsch? Ja. Also darauf gebe ich ehrlicherweise nicht so ganz so viel.
Ich gebe da auch nicht so viel drauf, aber wenn ich wüsste, dass das Modell richtig gut ist und das scheint es in diesem Fall ja gewesen zu sein, sollte man das. Ich habe jetzt keine Daten dazu gefunden, aber es wird sicherlich so gewesen sein, ob es altersadjustiert und sowas war, muss es ja, um die Kriterien zu erfüllen. Ne?
Ja.
Das war meine Studie. Ich habe auch keine weitere mehr.
Wir hatten ja auch genug Stellungnahmen und so weiter.
Das stimmt.
Genau, ich habe noch eine. Das ist auch eher eine Auswertung, sag ich mal, von der aktuellen Literatur. Und zwar aus Emergency Medicine Updates, oder beziehungsweise so heißt die Studie in Anführungszeichen, Transient Ischemic Attack, Long et al., American Journal of Emergency Medicine, im September 2024, online first, aber schon im Juni. Und da geht es um die TIA, also TIA, die wir hier auch ja irgendwie so benennen. Also erstens mal, liebe NeurologInnen unter uns, klärt mich auf. Ich dachte irgendwie, eigentlich wäre dieses Wort überholt. Hier wird es aber explizit auch nochmal so verwendet und ich will einfach mal so ein bisschen erzählen, was sie in ihrem Paper geschrieben haben. Also, sie haben im Endeffekt eine Auswertung gemacht der transistorisch-ischämischen Attacke, dass das eine Erkrankung ist, die häufig in der Notaufnahme untersucht wird und weshalb NotfallmedizinerInnen über diese Erkrankung auch auf dem neuesten Stand Bescheid wissen sollen und die neuesten Erkenntnisse wissen sollen. Wie oft kommt ungefähr eine TIA vor? Da haben sie im Paper das Ganze genannt, 240.000 bis 500.000 Mal im Jahr in den USA, aber mit einer relativ hohen Dunkelziffer. Und umso älter, umso häufiger, kann man eigentlich sagen. Weitere Daten zu TIA waren zum Beispiel die Definition. Früher, so habe ich das im Rettungsdienst noch gelernt, so eine time-based definition. Time-based, also vollständiger Rückgang aller Symptome, die vorher wie ein Stroke sich präsentiert haben, innerhalb von 24 Stunden.
Ja, so kenne ich das auch.
Genau, jetzt, so ist es zumindest von den meisten Guidelines empfohlen, eine tissue-based definition, die transiente Episode eines neurologischen Defizits oder einer Dysfunktion durch Ischämie ohne Infarction. Also kein richtiges Infarction-Zeichen, aber schon eine Ischämie, die dort war. Zielsetzung, was hat man insgesamt gemacht? Man hat die wichtigsten evidenzbasierten Aktualisierungen zur TIA für den Notfallmediziner und die Notfallmedizinerin bewertet. Und der Inhalt war, dass eine TIA oft ein Vorbote eines ischämischen Schlaganfalls ist und dadurch eine Vielzahl von pathologischen Ursachen hat, die das Ganze auslösen können. Während die frühere Definition Symptome eingeschlossen hat, die halt innerhalb von 24 Stunden wieder abklingen, empfehlen die moderneren Definitionen diese gewebebasierte Definition unter Verwendung von modernen Bildgebungen, um neurologische Verletzungen und die Ätiologie zu untersuchen. Und die modernen Bildgebungen gehe ich aber später auch nochmal drauf ein. Darunter würde ich auf jeden Fall die CTA und die CT-Perfusion, also das, was wir hinterher mit diesen schönen bunten Bildern sehen, verstehen. Generell zeigt sich aber auch, dass CT und MRT eine geringe Sensitivität haben für Infarkte mit einem Volumen von weniger als 1 Milliliter. Dabei kann man so ein MRT mit diffusionsgewichteter Bildgebung, das ist DWI, die haben eine relativ hohe Sensitivität und kann die Zahl der als Schlaganfall eingestuften Ereignisse insgesamt erhöhen, also zeigt sozusagen häufiger eine positive Rate an Schlaganfällen, obwohl die Patientin mit einer Ischämie des hinteren Kreislaufs, wobei, also bei denen ist es halt auch relativ oft falsch negativ bei der DWI. Also auch wieder eine Limitation irgendwie. Man muss also abwägen. Das können mit Sicherheit unsere Neuroradiologinnen und Neurologen mit Sicherheit auch besser als wir, also als ich vor allen Dingen. Die Notfalluntersuchung in der Notaufnahme umfasst dann eine Feststellung akuter Anzeichen und Symptome einer neurologischen Funktionsstörung, die Durchführung geeigneter Bildgebung und dann eben auch das Screening auf das Schlaganfallrisiko und weitere geeignete Behandlungen, Nachsorge, um das Risiko von einem ischämischen Schlaganfall zu verringern. Und insgesamt soll es auch noch eine Untersuchung der großen Gefäße, der intrakraniellen Arterien und auch erweiterte zerebrale Bildgebungen erfolgen, wie zum Beispiel, dass man das Ganze auch nochmal mit einem Sono versieht. Nicht-invasive Bildgebung der Halsgefäße beispielsweise, also Doppler-Ultraschall. Die Therapie umfasst dann antithrombotische Medikamente, sofern keine Kontraindikationen vorliegen. Sie haben sich dann auch nochmal darauf eingelassen, dass man unter Umständen auch eine doppelte Thrombozytenaggregationshemmungstherapie braucht, um die Gefahr eines erneuten ischämischen Ereignisses bei PatientInnen mit höherem Risiko zu verringern. Und wenn die kardioembolische Quellen als primären Fokus haben, dann soll man natürlich auch eine Antikoagulation machen. Also kardioembolische Gründe oder eben Vorhofflimmern, das ganz Typische. Zur Vorhersage von einem Schlaganfall nach einer TIA gibt es eine Reihe von Scoring-Systemen. Kennst du irgendeins davon?
Nach einer TIA?
Ja. Ich kannte keins.
Also jetzt muss ich mal wie ich. Es gibt den ABCD2-Score.
Ja, super gut. Also es gibt California Rule. Dann gibt es ABCD-Score. ABCD2-Score, ABCD3-Score und ABCD3-1-Score.
Ja, das ist typisch neurologisch, da gibt es ja 17.000 verschiedene.
Und jetzt gibt es noch Canadian TIA-Score. Und weil der sozusagen der beste Prädiktor war, aber auch mit den meisten Dingen, die man mit einfließen hat lassen, würde ich da einmal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar, was sie sozusagen da alles untersucht haben. Einmal Clinical Findings, First TIA in Lifetime, Symptoms größer 10 Minuten, History of Carotid Stenosis und Already on Antiplatelet Therapy, History of Gait Disturbance. Jetzt müsste ich nachgucken, was Gait Disturbance ist. Kannst du das mal kurz machen, während wir hier weitersprechen?
Selbstverständlich.
History of Unilateral Weakness, History of Vertigo. Also da kommt auch der Schwindel mit hinzu, weil das ist ja im BFAST jetzt auch ganz wichtig bei uns, dass wir eben…
Ist die Gangstörung. The pattern of your walk is gait.
Ah, okay. Das war mir nicht bewusst, irgendwie das Englische. Siehst du, ich kann es doch nicht so gut. Initial diastolic blood pressure, größer 110 mm Hg, Dysarthrie oder Aphasie, Investigations in der Notaufnahme mit Atrial Fibrillation on ECG, Infarction on CT, new or old, Platelet Count größer 400 mal 10 hoch 9 pro Liter, Glucose größer, ja genau, stimmt, so hätte man es auch sprechen können, Glucose größer 15 Millimol pro Liter. Weißt du das auch auswendig, was das in Milligramm pro Deziliter
mal 18.
sind? Ja gut, also hoch. Und dann total ist sozusagen 3 bis 23, dann wäre das Ganze eine, ja, ein positiver Score, sodass die Patientinnen und Patienten ein hohes Risiko haben. Generell sollte man aber bei den Risikofaktoren insgesamt betrachten, dass halt so ein Lifestyle-Change grundsätzlich gut ist. Also auch wenn die eine AVK haben oder eine KHK haben, ist das ein erhöhtes Risiko. Und da sollten sie natürlich auch vor gewarnt werden, dass man, wenn man schon mal sowas hatte, dass man dann auf jeden Fall auf sowas auch eingeht. Und sie betonen auch im Paper nochmal, dass auch die Leitstellen gefragt sind, dass sozusagen die Disposition von solchen Einsätzen die Behandlung in speziellen Zentren erfordert und dass man dann eben auch eine bessere Diagnosefindung und so weiter in einer speziellen neurologischen Klinik eben braucht. Und dann gehen sie im Paper nochmal genauer darauf ein, welche Patientinnen und Patienten vielleicht auch entlassen werden können, beziehungsweise wer aufgenommen wird. Und das sind halt relativ viele. Also die grundsätzlich aufgenommen werden sollen, sind die, die einfach ausgeprägte Symptome haben. Und da gehen sie halt ganz genau darauf ein, was sie alles irgendwie vorher gemacht haben müssen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, und das ist, glaube ich, ein US-amerikanisch-spezifisches Ding, dass es so spezielle neurologische Kliniken gibt als Alternative zur stationären Aufnahme, die diese ganzen Abklärungen auch alle im Zweifel ambulant machen können, okay, mit einem neuen, mit einer Wiedervorstellung sozusagen nach XY-Zeit. Mhm. Ja, das braucht halt super viel Koordination. Also das kann man sich alles nochmal im genaueren Detail im Paper durchlesen. Ich habe das hier auch aufgeschrieben, aber in Anbetracht der Zeit würde ich das jetzt einfach mal weglassen. Grundsätzlich fand ich es aber einen interessanten Beitrag. Ich muss sagen, das Abstract alleine zu lesen reicht bei diesem Paper nicht so richtig aus, sondern da muss man schon ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, um sich da wirklich auch ein Bild zu verschaffen, was eigentlich wichtig ist. Aber grundsätzlich ist es halt so, TIA ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für einen nachfolgenden Stroke. Deshalb ist die Kenntnis und die korrekte Diagnostik und Therapie von äußerster Bedeutung. Und ich denke, damit kann man auf jeden Fall dieses Paper ganz gut summarisen. Ja.
Ja, vielen Dank, Dana. Muss ich tatsächlich sagen. Ja.
Ich hatte das, also klar hatte ich das irgendwie ein bisschen auf dem Schirm, dass du eine dieser Rules kennst, das zeichnet dich natürlich als Notfallmediziner in der ZNA aus. Ja, er macht hier so ein Yay-Zeichen. Auf jeden Fall richtig gut, aber ja, also die typischen kardiovaskulären Risikofaktoren sind halt auch für einen Schlaganfall Classic.
Ist ganz witzige Anekdote dazu, dass unsere Neurologen immer beim Stroke-Profil ein Troponin mit abnehmen.
Was okay.
Mich immer auf die Palme treibt, nicht immer, aber häufig, weil...
Mit welcher Rationalen?
Ja, um die Dissektion quasi nicht zu verpassen. Und früher gab es so mal Daten dazu, da gab es sogar eine Empfehlung, das so zu machen. Und darauf basiert das noch. Ich weiß leider nicht, wie aktuell das ist. Vielleicht kann uns jemand von den zuhörenden Neurologinnen und Neurologen erhellen, aber weil mich nervt das tierisch, weil es natürlich ständig dann zu Konsilitis führt an die Innere. Ne? Also weil dann hat man das Troponin mit abgenommen, dann macht man ein CT, dann stellt man fest, der Patient hat gar keinen Stroke, aber was er hat, ist eine minimale Troponinaktivierung, warum auch immer. Das kann ja verschiedenste Gründe haben. Und dann.
Und das Krea ist auch 2,5.
Genau,
vier,
das
fünf.
Krea ist auch nicht so toll, aber das ist ja dann nicht so wichtig. Und das wird vielleicht sogar noch schlechter, aber ja. Also dann ist, das ist so. Und deshalb würde ich gerne tatsächlich wissen, aber ich habe selber noch nicht nachgelesen, wie viel Hand und Fuß eigentlich dahinter steckt, so, ne? Also.
Habe ich jetzt zumindest in dem Beitrag nicht gelesen. Jetzt kann ich aber auch nicht sagen, ob das, also ich, erstens war das speziell auf ein Tier bezogen, muss man sagen. Und zweitens weiß ich natürlich auch nicht, inwiefern sich das europäisch und amerikanisch unterscheidet.
Ja, irgendwie, das weiß ich
auch nicht. Die Therapie. Da, keine Ahnung. Also es wäre auf jeden Fall, falls das irgendjemand von euch weiß, fände ich super spannend. Haut mal raus.
Haut raus, wir freuen uns drauf. Ja, das war unser Journal Club.
Ja, dafür brauchen wir auch ein Codewort.
Ja, auch da habe ich vorbereitet natürlich selbstverständlich ein Codewort für den Journal Club und das ist STEMI.
Ja. Also
relativ simpel.